ich bin auch jemand, der sich gern vorstellt, dass er nicht so guten Tag hat. Also dass es einfach von Anfang an schon richtig zäh ist. Ich dann aber halt trotzdem ins Ziel laufe. Ne? Also ich kämpfe dann wie ein Bär und dann schaffe ich es aber trotzdem ins Ziel.
Wir alle kennen diesen Moment im Wettkampf oder im Trainingsalltag, in dem es so richtig verlockend klingt, einfach aufzugeben. Gerade auf der Langstrecke sind deshalb Racehärte und mentale Resilienz absolut unentbehrlich. Aber wie entwickeln wir diese Stärke durchzuhalten, komme was wolle? Um das herauszufinden, haben wir eine Top-Athletin eingeladen, die ihre Resilienz wirklich schon zahlreiche Male unter Beweis stellen musste. Fabienne Königstein. Nach mehreren harten Verletzungspausen und einer Babypause hat sie nicht nur ein Comeback hingelegt, das die gesamte Laufwelt beeindruckt hat, sondern war 2025 sogar die schnellste Marathonläuferin Deutschlands und ist unter den Top 3 der ewigen deutschen Bestenliste. Im Podcast erfahren wir jetzt, wie Fabienne über Jahre hinweg diese unglaubliche Widerstandsfähigkeit und Marathonhärte aufbauen konnte. Wir reden darüber, wie stark sich ihre Trainingsmentalität im Laufe der Karriere verändert hat und wie sie diesen riesigen Leistungssprung der letzten Jahre geschafft hat, trotz Mutterschaft. Außerdem verrät sie uns, mit welchen Gedanken sie auch durch das härteste Race kommt und welche Resilienztipps uns im Breitensport weiterhelfen. Freu dich also auf ein sehr persönliches Gespräch. Hier ist Elliot von Achilles Running und damit viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, Fabienne, an diesem sonnigen Montagmorgen. Herzlich willkommen bei uns im Achilles Running Podcast.
Guten Morgen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe ja gehört, dass du dich gerade, beziehungsweise ich habe es bei dir auf Insta gesehen, dass du dich gerade auf den Hannover-Marathon vorbereitest. Willst du mal teilen, wie es da läuft? Wie ist das Training bisher?
Das Training ist tatsächlich durchwachsen ein bisschen. Ich bin ja letztes Jahr im September einen wirklich sehr, sehr guten Berlin-Marathon gelaufen.
Oh ja.
Im Grunde eigentlich das beste und stärkste Rennen wahrscheinlich meiner Karriere bisher.
Ja.
Und dann bin ich aber da im Ziel schon gehumpelt und dann hat sich herausgestellt, dass es ein Knochenödem war, im Oberschenkelhals, was aber auch gedauert hat, bis wir es wussten. Also letztendlich habe ich echt über 3 Monate Laufpause gehabt.
Oh wow.
Und bin erst wieder Anfang Januar ins Lauftraining eingestiegen. Dann waren wir erstmal in Kenia im Trainingslager, wo ich quasi wirklich gut auch wieder ins Laufen reingefunden habe. Das Alternativtraining kann ich ja mittlerweile ganz gut in so langen Phasen. Ich konnte relaten zur letzten Sendung, weil ich dann an dem Punkt war, als wir aus Kenia zurückgekommen sind, dass ich eigentlich vom Herz-Kreislauf schon wieder sehr, sehr fit bin oder war. Aber der Körper einfach noch nicht so bereit war, wieder irgendwie ein 3:30er-Tempo zu laufen. Und das war einfach die letzten Wochen dann irgendwo ein bisschen zäh, dass ich sehr gute Einheiten hatte, aber dann muskulär einfach sehr verspannt war danach. Und ja, ich dann einfach wieder ein paar Tage weniger laufen konnte, als ich eigentlich wollte. Aber jetzt so 3 Wochen vorm Hannover-Marathon stabilisiert sich's endlich. Also mittlerweile kann ich auch die Umfänge wieder laufen und fühle mich nicht wie vom Bus überrollt am nächsten Tag. Also von daher bin ich jetzt echt optimistisch und freue mich auf Hannover.
Ja, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Also Verletzungs-Odyssee hast du ja schon angesprochen, darum wird es ja auch heute ein bisschen gehen, wie man da auch durchhält, weil das kannst du ja mittlerweile echt, echt gut, diese Verletzungsperioden überbrücken und dann aber auch wieder stark wieder einsteigen. Da bin ich schon ganz gespannt, was dein Geheimnis ist, wenn man das so ausdrücken kann. Okay, aber wie war dein Alternativtraining dann? Bist du da, also was hast du da für Einheiten gemacht?
Also ich bin ein großer Fan von Fahrrad- und Crosstrainer. Ja. Das Wasser nicht so gern und schon gar nicht im kalten Winter. Ich glaube, da muss jeder für sich irgendwie rausfinden, was ihn so bei der Stange hält und motiviert. Und dann versuche ich eigentlich, das Lauftraining irgendwo ein bisschen zu spiegeln. Also, dass ich dann auch einmal die Woche eine längere Tempoeinheit mache auf dem Rad, so Richtung Schwelle quasi. Wo wir auch hier und da mal Laktat messen. Das finde ich ganz nett, dass ich da auch einfach eine Überprüfung von außen habe und einfach für mich immer weiß, ah ja, okay, ich treffe die Intensität, es reicht, es muss nicht noch härter sein.
Ja.
Dann einmal die Woche irgendwelche kurzen Intervalle, die dann quasi eher Laktazid sind und eine lange Einheit und drumherum dann viel auch Krafttraining, Athletik.
Ja, gut, Krafttraining besprechen wir auch immer sehr positiv, ja. Bist du ja sehr vorbildlich unterwegs. Würdest du sagen, dass deine Heilung dann jetzt aber komplett abgeschlossen ist? Also ist das jetzt wirklich, gehört das der Vergangenheit an?
Ich hoffe es, ja. Wir sind natürlich noch vorsichtig. Ne? Nach 3 Monaten gar nicht laufen, kann man die Umfänge nicht in kürzester Zeit wieder nach oben treiben. Und mein großes Ziel ist die Europameisterschaft im August.
Cool.
Und daher will ich da jetzt auch keine nächste Verletzung oder so riskieren. Auch wenn ich natürlich gerne mit Hannover vor der Nase vielleicht auch schon hier und da gern mehr gemacht hätte und mich wirklich zwingen musste, geduldig zu bleiben. Mhm. Aber so, auch da wir jetzt echt wieder viel nochmal an der Athletik von mir gearbeitet haben, fühle ich mich so, was das Laufbild angeht, eigentlich auch stärker denn je.
Mhm.
Also
cool.
Ich war immer jemand, der so im Oberkörperbereich sehr fest war und dann doch auch gerne ein bisschen hin und her gerudert ist beim Laufen. Und da bin ich mittlerweile viel, viel stabiler, viel ruhiger. Mal gucken, ob das dann auch sich irgendwann nochmal dann in der Performance auch widerspiegelt.
Ja, toll auf jeden Fall, dass du da jetzt mit Hannover auch wieder so stark und gestärkt unterwegs bist. Ich habe auch gesehen, das wird ja auch schon ganz schön abgehypt, das Thema Hannover. Also ich habe da gesehen, gerade wird auch so ein bisschen, weiß nicht, das so als episches, als epischer Rundown zwischen dir, Dominika Meier und Laura Hottenrott geframed von den Medien, kann man sagen. Das ist ja auch, also macht das irgendwas mit dir, wenn du das dann so liest, dass die Leute dann schon so richtig aufgeregt irgendwie das dann auch so als Konkurrenzkampf sehen? Bestärkt dich das eher? Macht es dich eher aufgeregt, also positiv aufgeregt? Oder findest du es ein bisschen unnötig, dass man da irgendwie links und rechts so unter Druck gesetzt wird?
Ja, das hängt ganz davon ab, wie meine eigene Verfassung eigentlich ist. Ne?
Ja.
Es lädt natürlich ein, dieser Showdown. Und ich wünschte, ich wäre irgendwo in der Verfassung, wie ich es letztes Jahr vor Berlin war, ne? Also wirklich in Top-Niveau. Und dann wird mich das auch total, was soll ich sagen, motivieren. Im Training dann auch nochmal vielleicht das extra bisschen rauszuholen.
Hm.
Also eigentlich mache ich das total gern, aber jetzt komme ich halt aus einer Verletzungsphase.
Voll.
Wo ich sage, wenn Mini das laufen kann, was sie laufen kann, habe ich da wahrscheinlich keine Chance. Ne? Ich hoffe natürlich, dass sie vielleicht auch nicht so die gute Vorbereitung hatte und nicht so in Form ist. Aber letztendlich versuche ich das einfach auszublenden, ne? Weil es hilft ja nichts. Das ist irgendwo auch beim Marathon ja, ich sag mal, vielleicht auch das Schöne, dass wir alle ja, würde ich mal sagen, so die ersten 30 Kilometer unser Rennen machen.
Stimmt.
Da hilft es ja noch gar nicht groß zu gucken, was machen die anderen.
Ja.
Sondern du musst das Tempo laufen, auf dem Niveau, wo du halt bist, ne? Ohne dass du es überreißt. Und ich denke, irgendwo bei Kilometer 30 abseits kann man mal gucken, okay, wo sind denn die anderen? Ne? Also kann ich eine Lücke zulaufen oder kommt jemand von hinten und ich muss echt gucken, dass ich auf dem Gas bleibe. Vielleicht ist es auch schon entschieden bei Kilometer 30 quasi mehr oder weniger, wobei beim Marathon weißt du nie, was am Ende noch passiert. Also von daher versuche ich, bei mir zu bleiben und halt mein Rennen zu machen. Aber natürlich fuchst es mich dann auch, wenn ich an einem Tag mich dann eben nicht gut fühle und nicht laufen kann. Und da ist schon ein gewisser Ehrgeiz dabei, der auch gefährlich sein kann. Also letztes Jahr bin ich ja am Tag von Hannover, wo auch die deutschen Meisterschaften waren, den Wien-Marathon gelaufen. Und das wirklich mit purer Absicht, weil da kam ich auch aus einer Verletzung zurück. Und ich habe gedacht, nee, ich will das noch nicht. Ich will noch nicht diesen Druck von außen dann, der eine deutsche Meisterschaft mit sich bringt. Ich will einfach in Wien quasi in Ruhe mein Ding machen. Dieses Jahr habe ich mich natürlich schon echt früh für Hannover auch committed. Ich habe ja zu Hannover 96 gewechselt. Das ist jetzt was ganz anderes. Ne? Jetzt
total.
Will ich da auch unbedingt mich zeigen
und
an der Startlinie stehen.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend da. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt natürlich, dass du dich gut fühlst an dem Tag. Wenn die Folge rauskommt, ist es noch nicht entschieden, aber schon ganz, ganz bald geht es dann an die Startlinie für dich. Ich hatte auch bei, ich glaube, das war der Hannover Marathon, auf deren Instagram hatte ich auch in einem Beitrag gelesen, dass Titel, Tempo und Nervenstärke entscheiden werden. Ich fand das total passend zu unserem Thema, weil wir ja auch über Resilienz und Race-Härte sprechen und du hast auch schon angesprochen, beim Marathon muss man ganz viel bei sich bleiben und dann am Ende entscheidet es sich eigentlich erst final. Also es ist halt einfach eine lange Distanz, wo man lange durchhalten muss und dann am Ende nochmal Kraftreserven im Idealfall vielleicht sogar braucht. Und ja, was wir da uns heute von dir abschauen können, als eine der wirklich allerschnellsten Läuferinnen oder Marathonläuferinnen in Deutschland, da bin ich schon ganz, ganz gespannt. Und letztes Jahr, 2025, warst du ja sogar die schnellste Läuferin, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Genau. Ja. Also ich bin in Berlin die 2:22:17 gelaufen. Das war die drittschnellste Zeit einer Deutschen jemals.
Ja, richtig krass.
Am Ende des Jahres dann auch quasi Platz 4 in der europäischen Bestenliste.
Ja, ja. Ja,
und das war echt nicht so angenehmen Bedingungen in Berlin.
Total, ja. Deswegen umso krasser, dass du da wirklich so eine Mega-Leistung erzielt hast. Man kann ja eigentlich sagen, je länger das Race, desto wichtiger auch Racehärte und Resilienz und Durchhaltevermögen. Ich glaube, ich gebe einfach mal das Wort an dich ab. Was bedeutet denn Racehärte oder vielleicht auch schon Resilienz für dich persönlich? Also wie definierst du sie und wie glaubst du, hast du sie auch entwickelt?
Also es ist... Also ich tue mir mit dem Begriff Racehärte ein bisschen schwer, weil ich mich wirklich frage, was ist das? So alle reden irgendwie davon, das ist positiv, stimmt, man braucht das. Aber ja, was ist es denn? Ist es, dass man gut mit Druck umgehen kann? Ist es, dass man, ja, dass man sich eben gut quälen kann? Ja. Dass man ein schnelles Tempo lange durchhalten kann? Da tue ich mir mit Resilienz ein bisschen leichter, weil das ist für mich irgendwie ganz klar, dass man quasi sein Leistungsniveau abrufen kann, auch wenn die Bedingungen vielleicht drumherum nicht ideal sind, dass Dinge passieren im Rennen, wo man vorher nicht mit gerechnet hat, und dann eben irgendwo mental flexibel ist, trotzdem zu performen.
Das mit dem Quälen finde ich auch spannend, dass du das gerade angesprochen hast, um da kurz reinzugrätschen. Das hatte auch ein Coach vor kurzem, der Coach der Pfeifers, vor kurzem auch in einem Interview mit mir gesagt, dass auch diese Fähigkeit, sich zu quälen, eine ganz wichtige ist bei euch Top-AthletInnen. Also, dass das dann tatsächlich vielleicht auch eine viel größere Rolle spielt als im Freizeitbereich. Würdest du auch sagen, dass die halbe Miete irgendwie das Quälen im Training ist?
Das ist schwer. Also früher auf jeden Fall. Also da war jedes Training, was ich gemacht habe, war im Grunde all out. Das war quasi in der Jugend immer in einer Gruppe trainiert. Wir haben uns gegenseitig hochgepusht. Es war immer klar, man geht eigentlich. Also ja, man gibt alles, vor allem beim letzten Tempolauf, und die Dauerläufe waren ganz oft gesteigert hinten raus und waren einfach auch nicht mehr locker. Das konnte ich damals so machen, weil ich halt insgesamt vielleicht 4, maximal 5 Trainingseinheiten die Woche hatte und ich das auch regenerieren konnte. Das kann ich mittlerweile natürlich überhaupt nicht, ne? Wenn du irgendwie 12 Trainingseinheiten machst in der Woche, dann musst du dich viel, viel besser kontrollieren. Und ich gefühlt, ne, trainiere ich jetzt sehr, sehr viel mehr als früher und härter, aber gar nicht mehr so, dass ich mich da durchquäle. Also Ich bin auch gar nicht mehr so bereit. Wenn ich merke an einem Tag, es läuft überhaupt nicht, das, was ich jetzt hier gerade an Zeiten laufe, passt nicht zu dem Niveau, was ich eigentlich habe, und es fühlt sich aber wahnsinnig anstrengend und hart an, weil sonst würde ich ja auch deutlich schneller laufen, dann breche ich sogar eher ab, weil ich sage, nee, dann braucht mein Körper jetzt definitiv Erholung. Also ich bin schon gar nicht mehr bereit, so arg zu leiden im Training, aber auch aus dem Wissen raus, dass es halt einfach nichts bringt. Also dass man, ich habe jetzt diese Stärke zu sagen, es ist heute nicht mein Tag, es ist offensichtlich Zeit, Ruhe zu machen, und dann bin ich flexibel genug, das sein zu lassen. So.
Ja, spannend. Also das war dann auch eine Art Learning, dass du erst über die Jahre hinweg entwickelt hast, dieses Gefühl zu wissen, wann sagt mein Körper nein und wann ja?
Absolut. Früher habe ich da einfach gar nicht hingehört. Ich habe das gemacht, was auf dem Trainingsplan stand. Mhm. Das war für mich auch eine Härte. So aufgeben ist gar keine Option. Aber da ist ja irgendwo für mich auch ein Unterschied zwischen dann eben einer Trainingshärte und einer Wettkampfhärte, wenn man das so nennen will. Training ist halt Training. Und durch Training will ich ja besser werden. Ich will da nicht im Training eine neue Bestzeit laufen oder über mich hinauswachsen. Ich will ja eigentlich so einen Reiz setzen, dass ich in der nächsten Woche einen Ticken besser bin.
Stimmt.
Und wenn ich aber halt so einen starken Reiz setze, dass ich den gar nicht mehr erholt kriege, dann bringt mir das ja gar nichts. Mhm. Dann kostet mich das auch mental natürlich sehr viel Kraft. Und physiologisch macht es mich einfach schlechter. Und mittlerweile, dadurch gefühlt, dass ich jetzt so oft gar nicht mehr an meine Grenze gehe, kann ich es dafür, wenn es dann drauf ankommt, kann ich irgendwie diesen Schalter oder irgendwie einen Gang höher schalten und habe diese Reserve und kann die voll nutzen. Weil ich weiß, okay, heute zählt's. Und jetzt gebe ich Feuer frei. Heute geben wir die 100%.
Das ist ja eigentlich auch schon voll der gute Tipp direkt am Anfang, sich im Training nicht so sehr zu verausgaben, ne? Und auch so diese Testwettkämpfe nicht 1:1 als dann wirklich die richtigen Wettkämpfe zu behandeln, sondern sich schon noch so ein bisschen Puffer zu lassen, um dann halt im Wettkampf nochmal eine andere Leistung abzurufen, richtig?
Ja, und für mich gehört da auch echt viel Selbstbewusstsein dann dazu.
Stimmt.
Weil gerade wenn man dazu neigt, im Training immer vielleicht auch den Ticken zu intensiv zu trainieren, dann hat man ja seine Vergleichszeiten und dann sind die einem ja auch extremst wichtig. Also ich war ja auch in dieser Spirale früher, ne? Und dann hast du ja quasi eine Benchmark die Woche vorher gesetzt und jetzt willst du im Idealfall noch schneller sein. Und dann tust du dich so richtig hochpushen. Ich war früher auch immer extremst nervös vor Tempoläufen. Also jede Woche, wir waren immer Dienstagabend auf der Bahn, ab nachmittags war ich schon echt nervös und voller Adrenalin. Oh. Weil da ja jetzt abends dann die Tempoläufe anstehen und ich mir die und die Zeiten halt in den Kopf gesetzt habe, dass ich die unbedingt laufen will. Ja, und das Schlimmste war früher, wenn ich mal eine Einheit allein machen musste. Das habe ich überhaupt nicht geschafft. Also kam mal hin und wieder vor, wenn ich es mit der Gruppe nicht machen konnte, dass ich es allein machen muss. Aber ich bin dann auch wirklich auf einen Kilometer so ungefähr 10 Sekunden langsamer gelaufen.
Spannend.
Aber ich würde jetzt mit meiner Erfahrung sagen, das wäre eigentlich auch die Intensität gewesen, die für mich richtig gewesen wäre. Aber die Gruppe hat mich halt so gepusht, dass ich halt dann dementsprechend viel schneller gelaufen bin. Mhm. Und dann habe ich mich aber natürlich auch einfach schlecht gefühlt, wenn ich allein trainiert habe, weil es war langsam, ne? Hat keinen Spaß gemacht. Und dann hatte ich so eine Horrorvorstellung davon, oh Gott, ich muss alleine trainieren. Und mittlerweile trainiere ich ja sehr, sehr viel alleine.
Total.
Und bin also dadurch aber auch, würde ich sagen, sehr viel stärker geworden.
Ja.
Weil ich halt im Rennen jetzt auch nochmal viel mehr Möglichkeiten habe. Also früher hatte ich im Grunde nur die Möglichkeit, mich irgendwo reinzuhängen. Das konnte ich auch sehr gut. Da war ich richtig zäh, mich da festzubeißen.
Mhm.
Und dann halt zu hoffen, dass ich auf den letzten paar Metern die schnellere Beine habe. So. Oder dass ich halt möglichst spät erst abfalle. Und mittlerweile kann ich halt viel besser auch taktieren und entscheiden, okay, jetzt gehe ich mal vor, jetzt streue ich mal einen schnelleren Kilometer ein oder ich versuche mich abzusetzen oder ich laufe eine Lücke zu. Also es ist, das hat mich wahnsinnig stark gemacht, auch dieses Training alleine.
Ja, und würdest du sagen, das ist dann so eine automatische Weisheit, die dann einfach mit den Erfahrungsjahren kam? Oder hast du richtig strategisch dein Training auch verändert, um auch vielleicht an diesen Punkt zu kommen, diese Learnings für dich so mitzunehmen?
Ich glaube, das ging so Hand in Hand mit der Situation. In dem Moment, wo du dann, also nach dem Studium sind wir quasi umgezogen, da war ich fast eine knappe Stunde dann weg von meiner Jugendtrainingsgruppe. Ja. Da hat sich das nicht angeboten, jedes Mal dorthin zu fahren. Dann bin ich Mutter geworden. Ja, dann kann ich nicht um 18 Uhr abends mit Tempoläufen anfangen. Also könnte man vielleicht schon, aber da war ich einfach, dann war ich Profi, ich konnte es deutlich früher machen und dann war ich einfach froh. Dann habe ich das nur noch ganz vereinzelt gemacht, weil es auch oft so ist bei mir, wenn ich dann so spät abends noch Tempoläufe mache, dann komme ich überhaupt nicht runter. Dann habe ich auch echt eine schlechte Nacht, die ich schlaf. und so musste ich quasi irgendwann einfach als auch viele Einheiten alleine machen und habe dann gemerkt, okay, ich kann daran enorm wachsen.
Ja.
Und es macht auch einen da flexibel. So, es ist, wie gesagt, früher, das war ein Horrorszenario, wenn ich irgendwas alleine machen musste. Da habe ich schon total verkrampft und dann läuft es ja sowieso nicht. Und mittlerweile, der Trainingspartner hat sich krank gemeldet. Gut, ist halt so, muss ich es halt allein machen. Fertig. Kein großer Deal. So.
Mhm.
Bisschen schade, aber okay.
Okay, aber du setzt trotzdem das Training mit anderen Personen noch ganz gerne ein, um sich dann auch mal in bestimmten Einheiten mehr zu pushen oder einfach um dann Gesellschaft zu haben und so, oder auf einer ähnlichen Liga unterwegs zu sein? Oder ist es dir mittlerweile auch lieber, allein zu trainieren?
Nee, also ich bin schon mal froh, hier und da, denke ich, was allein zu machen. Also gerade, wenn man sich verabredet für lockere Läufe, dann fragen ja doch die meisten, oh, wie schnell willst du laufen? Und ich mache mir da vorher bei lockeren Läufen eigentlich am liebsten gar keinen Gedanken, weil wenn ich mich nicht gut fühle, dann ist es halt wirklich eine ich sag jetzt mal 4,45, ne? Und wenn ich einen guten Tag habe, ist es halt eine halbe Minute schneller auf den Kilometer. Und da rolle ich aber so rein. Und entweder es ist halt so, dass es gut läuft, oder ich mach's halt ruhig. Und wenn du dich mit jemandem verabredest, ist es ja meist dann doch immer irgendwie ein bisschen schneller. Und es ist aber auch verbindlicher, wie schnell man läuft. So.
Ja.
Aber komplett allein trainieren ist mental schon wahnsinnig hart. Ich war letztes Jahr 3 Wochen in Livigno im Trainingslager, wo ich bis auf einen lockeren Dauerlauf wirklich alles allein gemacht habe.
Oh, wow.
Und da war ich richtig platt in der 3. Woche. Also gerade die Tempoläufe, alles allein. Also ich bin jemand, der braucht irgendwie zumindest 1-2 Mal in der Woche dann doch auch jemanden, der mit ihm die Einheit macht, weil es einfach dann so viel leichter fällt. Das lockert es auch auf, man hört anders in sich rein.
Ja, total. Ist ja auch was, was viele Leute genießen. Das weiß ich auch aus dem Breitensport, dass man an manchen Tagen, an denen man nicht so motiviert ist, dann durch irgendwie Laufpartner, durch Laufgruppen, LaufpartnerInnen oder so, dann nochmal doch es schafft, sich zu motivieren und vielleicht mehr rauszuholen, als man sonst geschafft hätte. Deswegen spannend zu hören, dass es auch bei dir als Profi noch so ist, dass man tatsächlich auch nicht ganz alleine unterwegs sein möchte, oder du zumindest schon was daraus, dir mitnehmen kannst, wenn du mit anderen zusammenläufst. Das ist ja dann noch im Trainingslager nochmal eine andere Geschichte. Da wollte ich auch noch ein bisschen mit dir dann nachher drüber sprechen. Aber du hast gerade auch angesprochen, dass sich einiges verändert hat, als du Mutter wurdest. Wie würdest du sagen, hat sich da deine Belastbarkeit verändert? Also vielleicht auch deine Trainingsart? Weil wenn du dann abends eben nicht mehr irgendwie die Läufe mit anderen machen konntest, wahrscheinlich auch aus Zeitgründen, dann muss man ja anfangen, das Training ganz neu zu strukturieren, ne?
Ja, also das kam dann auch einher mit einem Trainerwechsel. Also mein Mann Carsten hat ja dann in der Schwangerschaft das Training mit übernommen. Dann ist ja sowieso einiges nochmal ein bisschen anders.
Ja.
Ein Kind stellt sowieso alles auf den Kopf. Also ich habe das gar nicht so gezielt als Veränderung irgendwie. Ja, wie soll ich das formulieren? Es war einfach alles so eine Riesenveränderung, dass ich da einfach... Ich glaube, wir waren halt offen genug, einfach zu gucken, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Mehrere Sachen ausprobiert und dann halt gesehen, okay, ne, diese Wochenstruktur funktioniert sehr gut bei mir. Davor zum Beispiel hatte ich, ne, da war ich ja mal ein Jahr bei Wolfgang Heinig auch. Da war das Schöne, dadurch, dass wir ja Profis sind, sind wir ja nicht an diese 7-Tage-Woche zwingend gebunden.
Ja.
Die war damals aufgeweicht, das war eher so ein 8-Tage-Rhythmus, fand ich damals auch sehr, sehr passend für mich, dass man im Grunde so einen Tag mehr, habe ich es dann für mich empfunden, einen Tag mehr Erholung hat, bis es wieder losgeht von vorne. Aber mit Kind habe ich dann gemerkt, dass es für mich viel angenehmer ist, wenn ich diese Wochenstruktur wieder habe. Diese Routine dann doch, weil mit Kind ist gefühlt sowieso weniger Routine da, man muss flexibler sein, aber dann hilft es, wenn ich einfach immer an denselben Tagen irgendwo die intensiven Sachen mache und die lockeren Sachen.
Ja, also Struktur wurde wichtiger, um auch dann die Leistung abzurufen in den Trainingseinheiten.
Ja, würde ich fast so sagen, also einfach die Priorisierung auch von Erholung. Also wir haben insgesamt halt das Volumen auch deutlich erhöht. Zwar die Intensitäten dann dementsprechend vielleicht auch ein bisschen runter, oder ich zyklisiere auch sehr stark mein Training. Also quasi, wenn der Marathon noch 3 Monate entfernt ist, mache ich halt wirklich viel Volumen, viel, viel mehr als früher. Dann auch viel Alternativtraining dazu. Und umso näher der Marathon kommt, umso weniger Volumen, umso höher Intensitäten. Während ich als jugendliche Athletin eigentlich sehr, sehr ähnlich das ganze Jahr über trainiert habe.
Okay.
Und dementsprechend eigentlich auch fast jeden Monat auf dem gleichen Leistungsniveau war. Während ich jetzt, wenn ich so eine Grundlagenphase mache, mich wirklich irgendwo langsam fühle, ne? Weil ich einfach kaputt bin und platt bin von diesen vielen langsamen Einheiten. Aber ich weiß halt, wenn wir dann den nächsten Trainingsblock draufsetzen, wo mehr Intensitäten kommen und dafür aber auch ein bisschen mehr Pause dazwischen ist, wie ich dann einfach von Woche zu Woche Form aufbaue und dann halt wahnsinnig stark werde.
Ja.
Das hat sich einfach auch geändert.
Okay. Also durchaus dann auch durch gezielte Periodisierung hast du dann auch an Resilienz gewonnen für die Wettkämpfe, ne? Also tatsächlich, eigentlich ein sehr naheliegender Schritt, dass man da einfach eine andere Struktur ins Training bringt, die für dich dann auch besser passt, um dann auch mehr Leistung abzurufen im Wettkampf, ne?
Ja, und ich glaube, ich habe mir selber auch mehr irgendwie Freiraum gegeben, Dinge zu testen.
Ja.
Früher, wie gesagt, ich habe nicht viel hinterfragt. Ich habe es einfach gemacht. Ich bin quasi all in gegangen und dann habe ich einen Haken dran gesetzt, es hat gepasst. Und mittlerweile hinterfrage ich halt sehr viel. Ne? Zum einen, okay, wie habe ich die Einheit weggesteckt? Wie geht es mir am nächsten Tag? Bin ich schon wieder bereit für Tempoläufe? War vielleicht die eine Einheit auch den Ticken zu lang? Weil oft, ich denke, da spreche ich auch für viele, ne, am Tag von den Tempoläufen, da habe ich Energie ohne Ende so gefühlt, ne?
Ja.
Da denkst du auch, ach, ich könnte jetzt auch noch einen mehr, aber du merkst erst am nächsten Tag, wie anstrengend das eigentlich war.
Ja, absolut.
und da einfach mir mehr Freiraum zu geben, auch Dinge wirklich einfach mal auszuprobieren. Einfach zu sagen, nö, es ist ja Training, ich teste mal und dann schaue ich mal, ob ich es jetzt eigentlich gut oder schlecht finde. Und nicht einfach starr Schema X abzuarbeiten.
Ich finde das total faszinierend, das so zu hören, weil ich glaube, dass viele vielleicht, die jetzt nicht so Einblicke haben in Profitraining, davon ausgehen, ja, je härter man trainiert, desto härter wird am Ende, also desto besser wird man dann im Wettkampf auch einfach die Leistung abrufen können. Aber das große Fazit, was wir jetzt schon bei dir ziehen können, ist ja auch, dass manchmal es hilft, einen Schritt zurückzutreten und mehr sich wirklich Freiraum zu geben im Training, um dann am Ende im Wettkampf mehr Leistung abzurufen. Das ist auch die gesündere Art eigentlich. Würdest du sagen, das hast du auch durch das Muttersein eher gelernt oder war das einfach, oder war das durch den Trainerwechsel, dass du dann mehr Möglichkeiten hattest auszuprobieren oder war es Zufall, dass du dann angefangen hast, irgendwann mehr zu experimentieren?
Nee, also die Mutterrolle spielt, denke ich, wirklich eine große Rolle, weil das mit einem mental doch was macht. Ne? Man hat auf einmal diese wahnsinnige Verantwortung, diesen Baby und später Kind gegenüber. Man hat als Frau diese Verantwortung auch schon in der Schwangerschaft, dass ja der Körper plötzlich geteilt wird und man ja Rücksicht nehmen muss irgendwo. Und ich ja sehr viel verantwortungsbewusster bin und auch verantwortungsbewusster irgendwo mit meinem Körper umgehe.
Ja.
Sondern und wirklich auch quasi zuhöre, ne? Und ich dann auch akzeptiere, nee, heute nicht. Und heute mache ich wirklich ruhiger und ich weiß auch, das ist der bessere Weg. Das ist der Weg, der mich am Ende leistungsstärker macht. Aber natürlich ist da die Grenze bei jedem anders. Ne? Der eine, der kann halt, sage ich jetzt mal, 160 Kilometer laufen und verbessert sich. Und für den anderen ist es aber halt schon zu viel. Und es ist natürlich super schwer rauszufinden, wo für einen selber dann die Grenze ist. An welcher Stelle mache ich vielleicht noch eine Einheit mehr in der Woche und an welcher Stelle ist es besser zu sagen, nö, diese eine Woche, diese eine Einheit, da mache ich jetzt lieber irgendwie Entspannung oder ich, weiß ich nicht, treffe mich mit Freunden, damit der Kopf wieder frei ist und fahre damit am Ende besser. So, ich glaube, ich habe mittlerweile am Ende meiner Karriere, ne, ich es einfach schon so viele Jahre mache, ein ganz gutes Gefühl dafür, aber weil ich einfach auch an vielen Stellen über diese Grenze drüber bin. Ne? Also ich weiß ja mittlerweile auch so ein bisschen, okay, ab wann kippt das, dass ich zu viel mache? Ne? Dann, ja, Schlafverhalten ändert sich. Dann, ich bin eigentlich jemand, der immer guten Appetit hat, wenn der nicht mehr so da ist. Das sind mittlerweile alles so Warnzeichen, die ich mittlerweile gut aber auch wahrnehmen kann. Und dann gibt es einfach auch so Sachen, die ich einfach weiß, nee, mehr als die Kilometer brauche ich an einem Tag nicht machen, weil es ist einfach sonst kein Training mehr, sondern fast schon Wettkampf und der Körper braucht einfach eine Woche, um sich davon zu erholen. Das ist für mich im Training nicht sinnvoll.
Ja, naja, das ist eigentlich Learning by Doing. Und klar, dass man dann natürlich im Laufe der Jahre an Erfahrungen dazu gewinnt, wenn man auch vielleicht mal Fehler macht, sie dann aber auch natürlich evaluiert und analysiert, was war dann das Problem. Manche Leute machen denselben Fehler halt immer wieder und verausgaben sich nonstop, wundern sich dann, dass sie stagnieren oder sogar die Leistung einbricht. Das ist natürlich dann schon der eine Schritt, den man machen muss, das sich mal anzugucken, woran hat es gelegen. Deshalb schön, dass du so ein positives Beispiel irgendwie auch bist.
Ja, und was so unter uns Läufern, glaube ich, auch sehr verbreitet ist, ist immer so, ah, es geht doch auch so. Also quasi, du machst jetzt einen Longrun und hast keine Verpflegung dabei oder nur so ein Gel. Ah ja, das geht auch so. So, ja, okay, das geht auch so, aber vernünftig ist es jetzt nicht. Also hast du mal probiert, deutlich mehr Gele zu nehmen, dann fühlst du dich viel, viel besser davon und du willst ja auch die Einheit regenerieren. Also es ist einfach total bescheuert, das nur mit einem Gel zu machen. Ist ja schön, dass du das kannst. Ich könnte es wahrscheinlich auch, aber ich hätte hinten raus null Spaß. Und im Grunde glaube ich auch, dass es nicht so effektiv ist. Dieses ne, so typisch, brauche ich alles nicht, brauche ich alles, geht auch ohne. Aber das ist halt dann ein bisschen auch der Anspruch, den ich habe, zusammen mit Carsten ist halt, dass wir sind, oder ich bin Profisportlerin und wir wollen halt das maximal professionell machen. Klappt natürlich auch nicht immer, weil dann spielt der Alltag dazwischen, logisch, ne? Die irgendwelche Alltagstermine oder Krankheiten oder was auch immer reinkommt, dann ist es auch nicht so 100% professionell, aber eigentlich ist das unser Anspruch, ne?
Ja.
Und auch wenn es dann vielleicht mal eben nicht ideal läuft, dass man dann irgendwo trotzdem noch versucht, so professionell wie möglich zu sein. Und klar, die das eben als Hobby machen, klar, die können auch Sachen machen, die vielleicht für mich keinen Sinn ergeben, einfach weil es Bock macht. Aber sei ihnen gegönnt, ja, dann auch vielleicht Trainingseinheiten zu machen, die einfach überhaupt keinen Sinn machen, aber die einfach Spaß machen und fetzen, schön. Aber es ist dann einfach auch am Ende eine Frage der Priorisierung, ne? Was will ich mit meinem Training erreichen? Was Total. Ist mein Ziel damit?
Ja, und das mit dem Verpflegen, ich finde, da können sich auch viele HobbyläuferInnen noch eine Scheibe abschneiden, weil das höre ich auch im Nicht-Profisport die ganze Zeit so. Das geht auch so, man kann den Longrun noch ohne Gel machen, so unter 2 Stunden brauche ich nichts und so. Das ist so, das kannst du schon machen, auch im Hobbybereich, aber wenn du dich dann doch verbessern möchtest, dann es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Du kriegst keine Medaille dafür, dass du ohne Gel durch den Wettkampf gekommen bist. Also es gibt keine andere Bewertung dafür, dass du es ohne Gel geschafft hast. Deshalb lustig, dass du auch diese Beobachtung sogar im Profisport genauso machst. Ja. Ja. Hast du in deiner Vergangenheit oder generell jemals mit SportpsychologInnen oder Mentalcoaches oder so zusammengearbeitet? Das interessiert mich auch. Oder kommt diese Resilienz, die du im Rennen hast, ja, einfach aus der Lebenserfahrung von dir selber, vielleicht auch von FreundInnen, das manchmal hat man ja auch so ganz weise Leute um einen herum, die einem auch so ein bisschen was lehren.
Ja, ich glaube, ein großer Teil ist die Erfahrung, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin. Ich hatte mal vereinzelt Gespräche mit Sportpsychologen, aber nie, dass ich mal mit einem über einen längeren Zeitraum eng zusammengearbeitet hätte. Oder die Freundin von meiner Mama ist Psychologin, jetzt auch nicht speziell Sportpsychologin, aber die war so die erste, die mir eigentlich mal gesagt hat, hey, stellst du dir eigentlich vorher den Wettkampf schon mal vor? Visualisierst du das? Ah. Da war ich noch echt jung und das hat einen Unterschied gemacht, weil ab dem Moment habe ich das gemacht. Es sind mittlerweile so Basics, wo ich auch denke, eigentlich wissen es alle, aber wahrscheinlich hilft es dann trotzdem, wenn man es nochmal anspricht und von jemandem hört, der einen anleitet und ich sage, komm, mach das mal. Und ich glaube, was auch viel hilft, ist, dass ich mit Carsten halt auch sehr viel spreche, wir sehr viel analysieren. Früher war es halt eigentlich so, ich bin mal in einen Wettkampf gerannt und dann haben wir da nie wieder drüber geredet. Und jetzt analysieren wir halt auch, okay, ne, was war vielleicht gut, was könnte man noch optimieren. Wir sprechen auch viel vor dem Rennen dann über ein bisschen Renntaktik und Strategie, sodass ich einfach meinen Plan auch habe. Okay, wenn das und das passiert, dann mache ich das und das. Wenn das passiert, das gibt mir dann auch eine Sicherheit. Ja. Also, dass ich für mich dann schon irgendwie so groben Plan habe. Kann natürlich immer noch was ganz anderes dann passieren, aber für die meisten Fälle habe ich zumindest mir schon mal im Vorfeld Gedanken dazu gemacht, was ich dann mache.
Ja. Und hat dir das dann auch für so langfristige Resilienz geholfen? Weil du hast ja auch gerade vorhin schon die Verletzungspausen angesprochen, super nervig, die so oft zu haben, die hattest du ja schon ein paar Mal in deiner Karriere. Da braucht es ja dann auch ziemlich viel mentale Widerstandsfähigkeit, um dran zu bleiben, ne? Und jedes Mal wieder einzusteigen und die Reha-Phase durchzustehen. Hast du da, ja, weiß nicht, ob es Ratschläge dazu gibt, das muss vielleicht auch jeder dann so ein bisschen für sich selber gucken, aber hast du da Strategien für dich entwickelt, wie du da durchkommst, nach dem zigsten Mal vielleicht auch?
Ja, ich bin ja mittlerweile verletzungserprobt, wie ein Freund netterweise schon mal festgestellt hatte. Es ist trotzdem immer irgendwie hart, ne? Und jede Verletzungsphase ist auch ein bisschen anders. Die jetzt war insofern irgendwo angenehm, ist, dass ich halt meinen Berlin-Marathon noch so stark laufen konnte. Ne? Die Male davor war es halt ganz oft so, dass ich halt dann diese Verletzung irgendwie einen Monat vorm Marathon hatte. Ich musste den absagen und dann war es so richtig. Und diesmal hatte ich wenigstens diesen Aufschwung, war aber am Anfang dann auch so, ich bin völlig fein. Wenn ich so stark einen Marathon laufe, dann kann ich auch mal 3 Wochen nicht laufen. Das ist schon so, es ist okay, nehme ich. Ja, und dann wurden aber aus den 3 Wochen, wurden halt irgendwann 6 Wochen, dann wurden 9 Wochen. Und dann war es schon, also es ist dann ziemlich stark irgendwann gekippt, wo ich einfach gemerkt habe, Mist, das ist jetzt nicht nur, ich bin halt mal kurzzeitig, ne, überlastet. Ich sehe es auch da mittlerweile alles ein bisschen entspannter. Also dieses, ich kann es halt nicht ändern, es ist, wie es ist. Früher wäre ich wahrscheinlich die ganze Verletzungsphase irgendwie mit schlechter Laune dann durch den Tag gegangen, weil ich kann ja nicht laufen und Alternativtraining ist total bescheuert, weil ich bin ja jetzt verletzt und jetzt muss ich hier sein, so ein Kack, und ich wäre viel lieber draußen und könnte laufen und stattdessen bin ich hier drin. Und mittlerweile ist es halt okay, ich mache jetzt mein Rad und eigentlich habe ich da auch Lust drauf. Ne? Ist immerhin besser als gar keine Bewegung. Ja. Hab da ein bisschen meinen Frieden dann einfach mitgefunden. Ne? Ich bin trotzdem irgendwie traurig, logisch in der Phase, aber es ist dann irgendwo halt mein Job. So. Ja. Mittlerweile versuche ich das ein bisschen so zu sehen. Komm, es ist jetzt mein Job und jetzt machst du dann vielleicht aber auch mal schöne Sachen, die du sonst nicht machst. Dann machst du halt vielleicht mal einen trainingsfreien Tag in der Woche, den du sonst eigentlich nicht machen würdest. Ne? Und gehst halt mal einen ganzen Tag in den Zoo mit dem Kind. Mhm. So, das ist das, was mir dann einfach mental gut tut und was man dann vielleicht auch einfach braucht, um diesen langen Zeitraum zu überbrücken. Ja, also es ist halt dann kein Sprint. Ne? Es bringt nichts, dann irgendwie 2 Wochen ganz verbissen sein Alternativtraining zu machen und dann ist man total ausgelaugt mental und aber auch körperlich. Also dann lieber wirklich auch realistisch sein und sagen, naja, der nächste Wettkampf ist halt echt noch lang hin. Jetzt halte ich mich fit und ich mache schon mein Training, aber ich muss jetzt nicht immer meine 100% bringen. Ne? Es ist, ist auch einfach okay, wenn ich jetzt mal nicht ganz so viel Lust habe und ein klein bisschen weniger intensiv mache. Sich da einfach nicht so stressen, sondern einfach mit Ruhe irgendwie. Aber ich weiß, es ist enorm schwer. Mhm, also was ich auch wirklich dann überhaupt nicht mache, sind irgendwelche Rennpläne, bis ich nicht wieder eigentlich, sag ich mal, vielleicht so eine Stunde locker laufen kann, weil das setzt so enorm unter Druck. Wenn man sich so eine Frist setzt bis da und dahin, dann wird man ungeduldig und dann macht man vielleicht aber auch Fehler, ne? Weil in so einer Verletzungsphase, wenn du halt zu früh wieder anfängst, kannst du dir halt gleich nochmal 4 Wochen vielleicht, ne, dazu holen. Da gilt eigentlich die Devise, im Zweifel lieber eine Woche länger pausieren, als dass man halt zu früh anfängt. Und ich versuche da als eher wirklich diesen Ehrgeiz irgendwo abzuschalten und innerlich warte ich nur drauf, dass ich ihn wieder anschalten kann. Das ist schon so ein, oh, ich brenne so, weil ich finde auch in dem Moment, wo ich wieder laufen kann, es ist natürlich sehr zäh irgendwo, weil halt der Bewegungsapparat sich erst wieder dran gewöhnen muss. Also selbst so eine Stunde locker laufen ist zwar dann für einen Herz-Kreislauf echt locker, aber du bist halt trotzdem echt platt, weil der ganze Körper es noch nicht wieder gewohnt ist. Aber es macht halt echt Spaß, weil du von Woche zu Woche dann so viel besser wirst und du darfst endlich wieder. Yay! Ja. Da schwingt dann auch so eine Dankbarkeit mit. So ist es bei mir zumindest. Ne? Dann ist es nicht, oh, ich muss in Tempoläufe, sondern yay, ich darf wieder. Juhu! Okay, und das versuche ich mir dann auch möglichst lang eigentlich zu erhalten. Wieder einfach diese Dankbarkeit.
Das ist ein total guter Trick irgendwie auch. Ne? Also so, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ist es für dich schwierig, dann diese mentale Race-Härte wieder herzustellen, weil du so lange Pause hattest. Aber hast du ja gerade beantwortet, eigentlich ist sie stärker denn je, weil du wieder darfst. Du führst dir dann eher vor Augen, dass du endlich wieder darfst und das pusht dich dann so weit, dass es dich sogar länger trägt. Ne? Es ist gar nicht so dieses, ich muss mir wieder erarbeiten, durchzuhalten, sondern das kommt von alleine.
Es kommt, aber es ist natürlich auch so, wenn du am Anfang noch nicht so fit bist, dann klar kann ich als bei den Tempoeinheiten am Ende auch nicht nochmal einen Gang höher schalten, wie ich es vielleicht sonst kann. Ne? Oder ich bin dann sogar ein bisschen langsamer, aber es ist auch okay, ne? Weil die Fitness ist halt noch nicht wieder da. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele ehrgeizige Läufer gerne machen, ist, dass wenn es halt nicht so läuft, warum auch immer, dass sie das auf den Kopf schieben. Mm. Und das ist es ja vielleicht auch gar nicht immer. Ne? Also viele, dadurch, dass sie dann im, also das beobachte ich auch, ne, dass sie im Training oft einfach auch zu intensiv unterwegs sind, errechnen sich dann aus den Zeiten, die sie im Training gelaufen sind, Wettkampfzeiten, die aber einfach unrealistisch sind. Man einfach sagen muss, nee, das ist halt, so fit bist du halt vielleicht nicht. Und dann klappt es auch nicht. Und dann denken sie aber, oh nee, das war jetzt mental, ich habe es mental nicht auf die Kette gekriegt und machen sich dann so klein und runter und ziehen dann die Lehre daraus, ich muss noch intensiver und noch härter trainieren. Es ist wirklich, also es gibt alle Typen. Es gibt natürlich auch die, die sich wirklich motivieren müssen, überhaupt dann ihren Sport zu machen und ihr Training. Ja. Aber jetzt mein Bauchgefühl wäre, die Leute, die hier den Podcast hören, gehören wahrscheinlich
eher Nummer 1.
Zur Mehrheit eher zu denen, die man auch vielleicht ein bisschen bremsen muss hier und da.
Auf jeden Fall, ja. Wer sich diese Podcast-Folgen anhört, der hat schon so dieses Feuer, glaube ich, in sich. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass da schon einige sind, die dann auch ambitioniert unterwegs sind und da auch was reißen wollen. Die darf man dann auch mal ermahnen. bisschen runterzufahren und sich auch nicht runterzumachen. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiges, so gedankliches Learning, dass man mit sich klein machen nicht wirklich weiterkommt. Ich nehme mal an, dass du da auch anders mit dir sprichst, oder? Dass du darauf achtest, dass du nicht so eher negative oder pessimistische Gedanken hast in solchen auch vielleicht langen Flaute-Phasen, wo man einfach nur durchhalten muss oder warten muss, bis man wieder laufen darf.
Ja, ich glaube, man hat es rausgehört. Ne? Ich versuche das wirklich irgendwie positiv zu sehen. So, ich will mein Leben genießen, ja. Unabhängig davon, ob ich jetzt eigentlich laufen kann oder nicht. Natürlich brenne ich fürs Laufen und es ist umso schöner, wenn es klappt. Aber ich habe mich, glaube, also durch diese langen Verletzungsphasen und gerade 2021 war sehr, sehr schwierig für mich, weil ich eine lange Verletzung hatte, wo wir über Monate nicht wussten, was es ist. Und ich wirklich irgendwo da mal Sorge hatte, das wird vielleicht auch nie wieder so gut, dass ich halt den Marathon auf dem Niveau laufen kann, wie ich will. Ich habe mich dann operieren lassen und auch da hatte ich einfach so ein bisschen diese Sorge, naja, und wenn es nach der OP halt nie so gut ist, dass ich halt wieder so viel trainieren kann, dass ich unter 2:30 laufen kann, was ist dann? Da habe ich mich schon echt viel auch einfach mit dieser, ne, Identität, wer bin ich, wer will ich sein? Und habe da irgendwo für mich auch gelernt, nee, du kannst, die Fabienne ist schon okay, auch wenn sie nicht läuft. Ja. So, ne? Die muss jetzt nicht abends zweimal gelaufen sein, um dann zufrieden und glücklich am Tisch zu sitzen. Die kann auch abends sich erlauben, glücklich zu sein. Das war es bei mir als, glaube ich, einfach so, du kannst jetzt gar nicht glücklich sein, du bist ja verletzt und ist alles kacke.
Ja.
Und das hat mir aber auch sehr viel Last genommen. Also seitdem bin ich halt auch einfach eben auch sehr viel dankbarer. Also ich muss das gar nicht, das Laufen. Ich mach's, weil ich's will.
Ja.
Und deswegen, ja, glaube ich, habe ich da eine große Stärke. Und man muss aber natürlich auch sagen, dass ich natürlich jetzt mit diesen Erfolgen, die ich hatte, natürlich auch vom Mentalen her nochmal auf einem anderen Level bin, weil ich habe es halt gezeigt, dass ich es kann. Das ist ein Unterschied. Stimmt. Ich habe es mir immer irgendwo zugetraut, so, aber du musst es halt auch mal gezeigt haben. Und ich habe ja jetzt gesehen, dass ich halt mit dem Training, was ich mache, eben auch so eine starke Zeit laufen kann, macht natürlich was mit einem, ist ganz
total
cool.
Ja. Ja, aber da hast du auf jeden Fall auch schon Dinge für dich reflektiert und rausgefunden, die eigentlich für alle Menschen generell empfehlenswert wären. Also so dieses sich mit der Identität befassen, vielleicht auch sich da Druck rausnehmen, dass das eine Hobby mich nicht ausmachen muss, weil wenn es wegfällt, brauche ich noch irgendwas anderes, was mich hält. Ne? Das ist ja schon was, was prinzipiell, wovon alle Menschen profitieren, sich nicht zu sehr auf eine Stützsäule so zu verlassen. Und dass du das dann auch als Profiläuferin für dich rausgefunden hast, wo natürlich der Sport noch eine viel, viel größere Rolle spielt, ist ein total schönes Beispiel. Und du hast ja auch gerade schon angesprochen, du hattest ein krasses Comeback auch, gerade auch nach der Schwangerschaft. Und da habe ich irgendwie auch noch ein paar Fragen, weil das ist ja nicht so untypisch, dieses Phänomen, dass Frauen nach der Schwangerschaft irgendwie noch stärker zurückkommen. Da würde ich dich gerne natürlich befragen, jetzt nicht stellvertretend für alle natürlich, aber vielleicht magst du da mal ein bisschen was teilen. Woher glaubst du, kommt das bei dir? Hing das überhaupt damit zusammen, dass du nach der Schwangerschaft so viel leistungsstärker warst? Oder war es jetzt, wie wir schon auch besprochen haben, so ein bisschen dieses, wir haben das Training umgestellt, wir haben mehr experimentiert und gar nicht so sehr die Belastung, die vorher aus diesem ganzen Schwangerschafts- und Mutterschaftsthema kam?
Also es waren viele, viele Faktoren, die da zusammengekommen sind. Also ich denke, das eine ist wirklich diese Trainingsumstellung. Also ich habe eben in der Schwangerschaft im Grunde komplikationslos durchtrainieren können. Ich bin die letzten 12 Wochen nicht mehr gelaufen, aber ich habe nach wie vor noch meine Trainings im Wasser, auf dem Rad, auf dem Crosstrainer gemacht und da auch immer noch irgendwie Schwellentrainings gemacht bis kurz vor Schluss. Also ich habe einfach mal 9 Monate am Stück dann in der Schwangerschaft im Grunde mal so ein Grundlagentraining gemacht, was ich davor nie gemacht habe, weil davor ich habe auch einfach viel geballert. Ich glaube, das war so ein Faktor. Und klar, in der Schwangerschaft und dann auch in der Stillzeit habe ich halt auch wirklich meine Trainings so gemacht, dass ich nie ausgepowert war, weil ich gesagt habe, ne, ich brauche ja noch Energie erstmal fürs Kind zum Wachsen und dann aber fürs Stillen. Und wenn ich jetzt heimkomme, dann weiß ich, dann muss ich mich gleich ums Baby kümmern, will ich ja dann auch. Ne, da ist dann vielleicht auch erstmal, ja, dauert, bis ich was zu essen kriege. Also habe ich mich auch in den Trainings richtig gut verpflegt, direkt danach, so vorbildlich halt, ne, mit Protein und Kohlenhydraten. ja, eben auch nicht früher, ne, kam ich manchmal von Trainings heim und dann bin ich erstmal aufs Sofa und war eigentlich zu kaputt zum Duschen und lag dann erstmal 10 Minuten auf dem Sofa, bis ich mich mal aufgerafft habe zu duschen. Ja. Das geht halt nicht, wenn du heimkommst und da ist das Baby, was dann gefühlt stimmt, denkt, die Mama war ewig weg. Die haben da ja keine Antenne dafür, wie lange man weg war. Und ich habe aber gemerkt, wie erfolgreich ich halt damit bin. Ne, ich hatte dann ein Wattmesser am Rad und ich habe dann, also gerade nach der Geburt, habe ich dann halt auch echt gesehen, wie ich von Woche zu Woche richtig besser werde, wie ich mehr treten kann. Ich dachte, ne, ich sehe das gar nicht ein, hier noch intensiver zu gehen. Das läuft ja super. Also da war eigentlich für mich das Zeitfenster zu erkennen, dass wenn ich gar nicht so verbissen und intensiv rangehe, dass ich mich viel, viel besser entwickle als ohne. Und dann habe ich das beibehalten, auch mit der Verpflegung im Training. Ja, wir haben eben wirklich deutlich mehr Umfänge trainiert, weil das dann auch die Phase war, wo ich nicht mehr studiert habe. Also ich habe ja noch auch meinen Master gemacht in molekularen Biowissenschaften. Klar war dann das Kind da, aber es ist trotzdem eine andere Belastung, wie wenn man halt noch ein Studium nebenbei macht. Also es war wirklich mal der volle Fokus aufs Laufen. Es waren so die ersten Male, wo ich auch mal mich wirklich intensiver noch damit beschäftigt habe, mit Lauftechnik, mit Krafttraining, weil ich jetzt eben Kapazitäten auch frei hatte, mich damit zu kümmern. Ne? Auch wenn du halt nicht immer Anschlag läufst und verkrampfst, kannst du mal viel bewusster laufen und dich damit auseinandersetzen. Ah, wie ist mein Fußaufsatz? Bin ich am Kiefer verspannt? Und. Und dann halt diese mentale Gelassenheit als Mutter. Ne? Also man ist einfach in diesem Mutterglück.
Ja.
Ich glaube auch die ersten Wochen, man ist da irgendwo echt ein kleiner Superhuman als Frau mit den ganzen Hormonen. Also man wundert sich rückblickend schon mit wenig Schlaf, den man ja hatte, wie man das eigentlich alles geschafft hat. Aber so als frisch gebackene Mama im Glück, da wächst man irgendwie über sich hinaus. Ne?
Ja, das finde ich auch total spannend, von außen schön, immer zu beobachten, wie kriegt man das noch hin, dann gerade mit dem Schlafmangel? Weil das wäre für mich auch so das ist ja auch ein großer Faktor bei der Regeneration. Also wir wissen ja, wir müssen eigentlich schon ausreichend schlafen, um uns wieder herzustellen körperlich. Aber da kommt man dann einfach durch die Hormone durch? Oder wie?
Naja, also was ich wirklich konnte, war dann mittags. Da konnte die Wohnung aussehen, wie sie wollte. Da konnte sich noch die Wäsche stapeln und da hätten noch 10 E-Mails sein können, die ich beantworten muss. Es war mir egal. Ich habe Mittagsschlaf gemacht mit der Kleinen. Fertig.
Ja.
So.
Ja, irgendwo muss man sich den Schlaf dann ja auch wiederholen. Das,
genau,
ja,
es ist super verlockend, wenn das Baby schläft, dann seine 100 To-Dos noch abzuarbeiten.
Glaube ich.
In der Zeit ist auch so eine To-Do- und eine Must-Do-Liste entstanden. Die hatte ich nie, aber die wurde dann zwingend nötig, dass man halt noch mal härter priorisiert. Okay, was muss ich wirklich machen und was kann man auch noch nach hinten aufschieben?
Okay, ja, spannend auf jeden Fall. Das ist ja vielleicht auch ganz spannend, wenn man sich jetzt so die Vorbereitung vor den Rennen anguckt, für Leute ohne Kinder, vor allem, also wenn man keine frischen Kinder, sage ich jetzt mal, also keine Kleinkinder, keine Babys zu Hause hat, hat man ja meistens schon die Möglichkeit, nochmal ein bisschen runterzufahren vor den Rennen, nochmal alle Kapazitäten zu sammeln, so ein bisschen sich vorzubereiten, kognitiv und körperlich. Wie ist dir das gelungen mit einem Kind zu Hause? Konntest du dich da jemals rausnehmen, dann in der Zeit kurz vor dem Rennen, ein paar Tage vor dem Marathon oder so? Oder war das dann halt trotzdem Doppelbelastung und lief dann gut trotzdem?
Ja, also bei den Marathons war die Kleine bisher nie dabei. Und als Profi reist man ja Minimum 2 Tage vorher an. Jetzt in Berlin, dadurch, dass Donnerstag früh die Pressekonferenz für die Frauen war, bin ich einfach mittwochs schon angereist und hatte dann den Fokus, wobei man da dann aufpassen muss, gerade bei einem so großen Marathon wie Berlin in Deutschland, da hat man dann Termine, nicht nur Pressekonferenz, sondern auch fürs TV wird noch irgendwelche kleinen Filmchen gedreht, für die Sponsoren, also da muss man sich eher dann rausnehmen oder wenn man dann im Elitenhotel in der Lobby ist, da sind so viele bekannte Gesichter, die man halt auch ewig nicht mehr gesehen hat und da muss man irgendwann wirklich sagen, nee, das Schwätzchen halte ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer und ich muss jetzt echt mal Füße hochlegen. So. Das ist eine andere Art von Stress. Bei anderen Wettkämpfen, ja, also ich trainiere ja dann nicht mehr so viel in der Wettkampfwoche. Das heißt, da habe ich dann irgendwo auch mehr Raum, finde ich, nochmal Füße hochzulegen, mich auch mental drauf vorzubereiten, weil die Tochter natürlich mittlerweile dann in der Kita ist, anfangs bei der Tagesmutter. Ich hatte aber auch schon die Horrorwoche vom Marathon, wo ich erst 10 Tage vorher erkältet war, die Kleine dann 5 Tage vorher. Sie die ganze Nacht sich immer wieder übergeben. Das war wirklich nicht ideal. Das war auch mental dann so ein Kraftakt. Das war der Wien-Marathon, den zu laufen, weil ich selber unsicher war bis kurz vor Schluss. Bin ich selber wieder gesund genug, ne? Oder fehlen halt noch die 2%? Weil man gedanklich dann doch beim kranken Kind auch war, was dann bei meinen Eltern war.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch die Erfahrung, mittlerweile, wenn ich dann mein Warm-up mache für den Wettkampf, dann kann ich zumindest all die Sachen irgendwie ausblenden. Dann bin ich in meinem Element so und dann gibt's nur noch das Rennen. Okay. Aber ich war auch nach dem Rennen wirklich einfach kaputt. Also da habe ich gemerkt, wie zehrend dann diese Woche war.
Ja.
Und dann habe ich aber auch das andere Beispiel noch. Das war dann letztes Jahr bei den deutschen 10 Kilometer Straße. Da hätte ich meine Tochter eigentlich auch nicht so gern dabei gehabt. Die schläft auch einfach immer noch bei uns im Bett. Ich sage immer, wenn sie mal in ihrem eigenen Bett schläft, dann können wir darüber verhandeln, ob sie zu wichtigen Wettkämpfen mitkommt. Da ging es aber einfach nicht anders. Dann war sie dabei. Das war dann ganz spannend, weil das Rennen war halt irgendwie um 11 oder 12 Uhr. Und dann waren wir halt morgens im Hotel um 9 quasi beim Frühstücksbuffet. Und es war eigentlich echt schön, so als Familie. Ich habe gesagt, ey, ich bin eigentlich überhaupt nicht nervös. Aber ich weiß jetzt noch gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also das bin dann auch ich. Andere hätten sich vielleicht verrückt gemacht. Oh Gott, ich bin gar nicht nervös und ist alles anders. Ich war auch da wieder relativ entspannt. Ich bin noch nicht, bin nicht nervös, aber ob es gut oder schlecht ist, das sehen wir dann.
Ja.
Das auch einfach irgendwo als Erfahrung zu sehen dann. Auch wenn der Wettkampf für mich eigentlich echt wichtig war. Und dann lief es aber super. Und es war gerade gut, dass ich nicht so verrückt war, weil gerade bei 10 Kilometer, dann denke ich immer, ah ja, das ist ja so kurz und das ist ja so schnell. Und dann bin ich jemand, der sehr gern auch mal viel zu schnell losgeht. Und hat echt super gepasst. Ich bin 2. geworden, hatte ein super Rennen und habe dann auch gesagt, oh, das können wir noch mal machen.
Ja.
Aber bei einem Marathon ist halt anders. Da ist der Start ja sehr viel früher am Morgen. Da müssten wir dann die Kleine irgendwie um 6 Uhr morgens rausholen. Ich habe, wie gesagt, davor oft so viele Termine, ich hätte gar nicht so die Zeit für sie. Also das will ich eigentlich noch gern dann trennen und halt mich da voll auf meine Athletenrolle konzentrieren.
Ja, ist auf jeden Fall pragmatischer an der Stelle, kann ich gut verstehen. was hast du denn sonst so für, hast du Rituale, die du direkt vor so einem Wettkampf machst? Du hast jetzt das Warm-up angesprochen, dass du da auf jeden Fall schon in the zone bist, ne? Dass du da ab da auf jeden Fall im Wettkampfmodus bist. Gibt es so vorher direkt irgendwas, was du dir angewöhnt hast, was dir hilft, irgendwie in so diesen Spirit zu kommen oder vielleicht auch währenddessen? Das wäre ja auch natürlich spannend, weil manche Leute haben da ja auch Mantras. Magst du da mal ein bisschen was teilen?
Also die Dankbarkeit ist so mit zentral bei mir ist, dass ich eben sage, boah, bin ich dankbar, jetzt hier zu stehen. Ich habe meine Vorbereitung gemacht, ich bin gesund, das weiß ich mittlerweile halt echt so zu schätzen. Ja, es ist im Grunde ist es 90% der Miete, wenn man an der Startlinie steht und gesund ist und sag, yes, und jetzt, ne, jetzt ist alles vorbereitet, jetzt geht's los, sodass ich mir da irgendwo diese Freude drauf bewahre, auf das, was jetzt kommt. Wenn Carsten da ist, dann geben wir uns immer so eine Faust noch vorher. Das ist mittlerweile auch so weit, dass wenn er nicht da ist und es ein wichtiger Wettkampf, dann schicke ich die ihm per Selfie-Video. Also das ist mir irgendwie wichtig, dass wir uns noch mal die Faust geben. Ja, und sonst ist es bei mir wirklich zentral irgendwo einfach dieses Aufwärmen. Ne? Da habe ich so meine Routinen, auch mit den koordinativen Übungen, die ich dann mache. Genau.
Okay, ja. Und während des Laufens brauchst du dann sowas wie so Self-Talk oder Visualisierungen oder sowas? Du hast ja vorhin angesprochen, du hast zumindest irgendwann angefangen, dir vor dem Lauf nochmal vorzustellen, wie das Laufen sich dann anfühlt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so also wirklich dann irgendwie Tage vorher, ne, dass ich dann vielleicht einfach mal, wenn ich meine Mittagsruhe mache, die Augen zumache und mir so vorstelle, wie ich dann dort bin, wie ich mein Warm-up mache, wie ich dann vielleicht auch die Konkurrentinnen eben sehe, die dann da sind, dass ich mich so da einfach auf diese Situation schon mal einstelle.
Ah ja.
Dann ich mir ein bisschen vorstelle, wie ich halt renne. Und ich bin auch jemand, der sich gern vorstellt, dass er nicht so guten Tag hat. Also dass es einfach von Anfang an schon richtig zäh ist. Ich dann aber halt trotzdem ins Ziel laufe. Ne? Also ich kämpfe dann wie ein Bär und dann schaffe ich es aber trotzdem ins Ziel. Also so einen Sahnetag stelle ich mir oft gar nicht so vor, okay. Aber ich glaube, andere brauchen eher das. Ne? Aber ja. Ich bin jemand, der sich lieber darauf einstellt, dass es halt an dem Tag nicht so leicht läuft. Aber ich stelle mir immer vor, wie ich ins Ziel laufe. Also das auf jeden Fall.
Das so, ist spannend.
So sieht es dann quasi
sich irgendwie, also aus. Du stellst dir jetzt wahrscheinlich auch kein Worst Case vor, aber einen bisschen.
Also
ein
Did Not Finish würde ich mir überhaupt nicht vorstellen oder so. Ne? Und jetzt ganz schlimme Bauchkrämpfe auch nicht. Aber einfach, ja. Ich meine, jeder, der regelmäßiger läuft, der kennt es. Es gibt so Tage, da ist es einfach zäh von Anfang an. So, man kriegt total. Zwar irgendwie seine Pace noch hin, man ist vielleicht ein klein bisschen langsamer als sonst, aber es ist voll im Rahmen. Aber es macht einfach keinen Spaß an dem Tag. Man ist einfach ja. froh, wenn man es geschafft hat. Ja. Und dann gibt es halt Tage, wo man einfach fliegt, ne, im Training auch, wo die Beine gut sind und es ja. einfach eine gewisse Leichtigkeit dabei ist. Und ja. das kann man sich am Wettkampftag nicht immer so aussuchen. Oder ja, wenn es halt, ja, wenn es ein Rennen ist, irgendwie, wo man weiß, es könnte heiß werden, dann stelle ich mir vielleicht halt auch wirklich vor, okay, es ist auch wirklich heiß. So. Oder ja. ne, das, so, ich stelle mir mal gern dann schlechte Wetterbedingungen vor oder so.
Ja, das ist auch smart, dass man dann halt nicht so unvorbereitet dann an der Ziellinie steht, wenn es auf einmal doch heiß wird. Ich meine, in Berlin zum Beispiel letztes Jahr, das war ja crazy. Das war ja an, da war ja Hitze. Das hatte wahrscheinlich auch niemand erwartet. Dann ist natürlich ganz gut, sich vorher ausgemalt zu haben, was mache ich denn bei Wetter XY? Und dann so das Gefühl zu haben, dass man trotzdem durchhält, ist auf jeden Fall eine Strategie, die ich super spannend finde. Ich kenne das auch eher so, ja, mit dem Ausgang, dass man sich den perfekten Renntag vorstellt, damit man dann idealerweise total durchfliegt, aber ist vielleicht auch nicht so realistisch, wie du gerade angesprochen hast.
Manchmal ja, bei mir ist halt dann oft so, dass ich dann im Rennen denke, ach schau, so schlimm ist es gar nicht. Ah, also da, und ja. dann ziehe ich da einer, ja, es ist ja, hey, okay. es rollt ja richtig gut. ja, ja, und im Rennen habe ich schon auch, ich glaube, in Berlin habe ich es jetzt gar nicht so gemacht, aber die Marathons davor habe ich mir wirklich also überlegt, was so für Themenfelder ich habe, quasi an die ich dann mal abwechselnd denken könnte. So am Anfang, wenn es leicht fällt, dann denke ich als irgendwie an schöne Dinge, dann habe ich also an meine Tochter gedacht, dass ich mich einfach ablenke. Also das sind einfach Ablenkungsstrategien. Weil gerade, wir laufen ja ganz oft mit Tempomachern dann, du kannst ja wirklich, wenn du dem vertraust im Pacing, irgendwo den Kopf ausschalten. Ne? Du
stimmt.
musst da hinten dran im Grunde entspannt laufen und Energie sparen. Also schnell laufen, aber ja, einfach irgendwo durchrollen und bloß nicht zu viel Effort schon irgendwie reinbringen. Und dann kippt es ja irgendwann meist irgendwie so bei Halbmarathon oder Kilometer 25, wo ich merke, okay, jetzt muss ich echt mit dem Fokus da sein, weil sonst rennt der mir vorne weg.
Ja.
So empfinde ich das immer. Und dann habe ich als auch Strategien, dass ich vielleicht wirklich an Menschen denke, die mir nahestehen, die aber jetzt irgendwie eine schwere Zeit hatten, wo ich denke, ach komm, du hast jetzt noch 20 Kilometer zu laufen. Jetzt denk doch mal an den so, ne, und stell dich nicht so an, so ein bisschen in dem. Mhm. Ne, du kriegst die 20 Kilometer schon rum. Mhm. Ich denke auch mal gern dann wirklich einfach ans Ziel und was wir dann noch an dem Tag machen. Oft sind es ja irgendwie schöne Sachen, weil ich weiß, das nimmt mir auch keiner weg. Es ist dann vielleicht so ein sicherer Hafen, den ich mir da vorstelle. Ich weiß nicht, was da psychologisch dahinter ist, aber dass ich mir einfach denke, egal wie das ausgeht, heute Nachmittag sitzen wir in der Eisdiele und essen alle ein Eis und das lasse ich mir auch nicht nehmen, so irgendwie. Ne? Also so dieses auch irgendwie ablenken. Aber klar, und dann habe ich aber auch Rennen, da denke ich irgendwie gar nichts mehr. Da bin ich dann so wahrscheinlich drinnen, ne, wo es vielleicht auch wirklich um die letzte Sekunde oder sonst was geht. Und dann
da gibt's keinen
kann ich im Nachhinein, glaube ich, gar nicht sagen, an was ich eigentlich gedacht habe. Ne? Und das sind aber auch so Situationen, glaube ich, die kannst du auch einfach nicht wirklich trainieren. Also im Training, die musst du dann im Wettkampf machen. Und klar, für mich als Profi, ne, bei mir gibt es halt Rennen, da sind halt 10 Sekunden entscheidend, ob ich zu Olympia fahre oder nicht. Oder ne, ob ich dann halt, wenn dann irgendwie ein Sponsorenvertrag auslaufe, ne, also das Berlin-Rennen, wenn ich das nicht hätte ins Ziel gebracht, das wäre wirtschaftlich, wäre das so eine Oberkatastrophe gewesen. Also da war ein wahnsinniger Druck dahinter. Und das kann natürlich, wenn ich mit dem Druck umgehen kann, auch wahnsinnig viel Energie freisetzen. Während für die meisten Amateure, ich bewundere die ja, dass die dann auch mit diesem wahnsinnigen Ehrgeiz und Emotionen dabei sind, aber letztendlich, ob die eine Minute schneller oder langsamer laufen, ist ja im Endeffekt und ist auch menschlich. Also wenn ich auch jetzt mit Abstand vorne bin oder ich muss gar nicht vorne sein, aber ich einfach sehe, okay, die nächste Frau ist so weit weg und die andere hinter mir ist auch so weit weg, und es geht um keine tolle Zeit. Und ja, da kann ich auch nicht so über mich hinauswachsen. Aber ganz ehrlich, das ist doch menschlich. Ist doch auch ist doch auch okay, auch da würde ich mich jetzt nicht mehr so dann krämen. Ne? Ja. Und dann aber, wenn ich weiß, boah, heute geht es um jede Sekunde, dann aber, heute ist der Tag, der Tag der Tage, let's go.
Ja, klar, das ist natürlich auch dieser Druck, den du hast, irgendwo Energie freisetzen kann, wenn er richtig katalysiert wird. Das ergibt total Sinn. Da steht natürlich viel mehr dahinter als jetzt für HobbyläuferInnen. Da ist dann halt höchstens das Geld in den Sand gesetzt, sage ich jetzt mal, wenn man das abgebrochen hat, den Lauf. Aber das ist ja dann nicht karriereentscheidend. Also da sind schon unterschiedliche Welten dann im Wettkampf.
Das nicht, wobei die Amateure natürlich auch wahnsinnig viel investieren als, ne? Also die jonglieren dann Beruf und vielleicht Familie und haben halt auch über 3 Monate hinweg ganz konsequent immer ihr Training, ganz früh morgens oder ganz spät abends. Da bewundere ich sie auch echt für, ne? Und dann Wochenends vielleicht auch ganz viel Abstriche gemacht und halt nicht nur sie, sondern eben auch die Familie. Und da hängt dann emotional schon auch wahnsinnig viel dran. Das ist auch völlig fein. Ich glaube, da unterscheiden sich die Emotionen auch gar nicht so sehr. Ja. Zwischen dann Amateur und Profi, aber halt das, was es dann wirklich an Konsequenzen hat, die sind halt anders.
Ja, die sind wirklich anders. Du bist ja auch viel im Trainingslager in Kenia und so gewesen. Hast du da auch so mal Einblicke bekommen, woher die mentale Resilienz vielleicht auch der Leute dort kommt? Weil die natürlich ja auch immer extreme Leistungen, wir wissen alle so, die Kenianer sind krass, sind krasse MarathonläuferInnen, auch die Frauen. Und da hast du da jemals irgendwie herausfinden können, ob die eine andere mentale Einstellung haben in den Läufen oder unterscheidet sich das vielleicht dann mental gar nicht so sehr, sondern halt einfach die körperlichen, ne, die Trainingsvoraussetzungen in Kenia sind dann halt der große entscheidende Unterschied.
Ja, doch, die sind also mental definitiv anders. Ich denke auch die ganze Gesellschaft dort. Ja. Also erstmal ist da natürlich eine riesige Wertschätzung der Läufer gegenüber.
Stimmt. Das ist ein bisschen anders.
Da weiß einfach auch jeder, was es bedeutet, Marathon oder generell ne, auf dem Niveau zu laufen, wie viel Training dahinter ist, wie viel Leidenschaft und Disziplin, das hinterfragt gar keiner. Gleichzeitig weiß ich schon, dass die irgendwie auch besser in ihren Körper reinfühlen, habe ich das Gefühl. Also wenn die wirklich merken, an einem Tag es läuft nicht, die haben überhaupt kein Problem damit, dann die Tempoläufe sein zu lassen. Okay. Oder halt ne, locker zu machen oder wenn es in Strömen regnet, ja gut, dann machen wir heute halt keine Tempoläufe. Okay. Ne? Da geht es dann schon vielleicht in die Richtung, wo du denkst so, okay, krass, habt ihr da keine irgendwie Alternative dann? Mutter sein ist da voll normal als Athletin. Also da spricht dann auch keiner drüber. Das ist einfach, ja.
Spannend.
Ja, es gibt so viele Beispiele, ne? Und die Frauen dort arbeiten auch wahnsinnig viele Stunden, auch die jetzt nicht Athleten sind. Ne? Das ist schon wahnsinnig, wie lang und hart die dann arbeiten müssen, ne? Weil sie einfach ganz anderen Lebensstandard haben als wir. Und bei Wettkämpfen habe ich, will ich sagen, sind halt die Kenianer, die wollen gewinnen, so win or lose. Ne? Mhm. Wir Europäer, wir überlegen uns dann, okay, welche Zeit könnten wir laufen, welche Pace laufen wir an und ich glaube, da denken die gar nicht drüber nach. Die wollen das Ding gewinnen. Ne? Und dann rennen sie vorne in der Führungsgruppe mit und entweder sie platzen phänomenal und kommen gar nicht ins Ziel oder sie haben halt wirklich so einen Sahnetag, den es auch braucht und sie können über sich hinauswachsen und haben halt diesen riesen Erfolg. Das ist so für mich das klassische Bild dann von einem afrikanischen Läufer. Aber natürlich gibt es da mittlerweile auch eine viel, viel, ich weiß nicht, ob ich es professioneller nennen soll, ne? Aber Athleten, die da, glaube ich, auch dann sich anders auf die Wettkämpfe mittlerweile vorbereiten.
Spannend. Ja, wir haben ja jetzt schon viel gelernt über deine persönlichen Techniken. Was da natürlich für uns auch immer ganz, ganz spannend ist, nochmal ein bisschen Übertrag an Praxistipps für die Community zu bekommen. Vielleicht mal einfach aus deiner Perspektive, wenn du mentale Stärke fürs Race den Leuten irgendwie beibringen müsstest, was wären so vielleicht für dich auch ganz wichtige Aspekte, die Leute sich erstmal vorher entweder überlegen sollten oder während des Laufens auf dem Schirm haben sollten, um vielleicht so diese Resilienz, die in einem steckt, dann auf den letzten Kilometern sich beizubehalten?
Also vielleicht wirklich Schritt 1, macht euch einen Plan vorm Rennen. Also wirklich überlegt euch, was ihr für eine Zeit angehen wollt. Jetzt nicht punktgenau, aber irgendwo eine Range. Ja? Und wenn ihr da merkt, nach einem Kilometer, ihr seid zu schnell, dann macht verdammt nochmal langsamer, ne? Weil wenn man am Anfang halt zu schnell ist, dann kann man hinten raus nicht mehr nochmal draufpacken. Ne? Also ich finde auch, das habe ich mir irgendwann auch lang vor Augen dann immer geführt, so es ist ein größeres Risiko oder es ist schlimmer, wenn man zu schnell angeht, wie zu langsam. Zumindest sagen wir mal bei ab 10 Kilometern. Ne? Also Mittelstrecke reden wir jetzt nicht davon. Das ist anders, komplett anders. Aber jetzt gerade bei einer 10 Kilometer, lieber ein paar Sekunden zu langsam den ersten Kilometer und dann schneller. Die lauft ihr am Ende wieder rein, wie wenn ihr halt zu schnell loslauft. Und so physiologisch, ist ja klar, dann ist das Laktat schon deutlich höher nach einem Kilometer, als es sein musste. Es akkumuliert. Und dann ist es halt bei Kilometer 6 schon so, dass ich den Schritt nicht mehr halten kann.
Ja.
Versus, dass es halt erst im Ziel dann eigentlich, ne, auf dem Niveau ist. Also vielleicht auch da einfach Sachen hinterfragen und sich dann auch physiologisch überlegen, okay, warum macht das Sinn? Ne? Es ist, wenn ich zu schnell angegangen bin, dann war das nicht mentale Schwäche am Ende, dass ich den Schritt nicht mehr halten konnte, sondern es war einfach die Physiologie.
Ja.
Ja, sich Strategien machen, wenn es ein wirklich warmer Tag ist, sich überlegen, okay, was kann ich vielleicht machen, ne, damit ich zum einen vielleicht auch mir es mental einfach hilft, ne, kühle ich mich nochmal, tue ich mir Wasser nochmal drüber leeren. Gibt es Verpflegungsstationen, wo ich mir vielleicht auch einen Becher überleeren kann? Laufe ich mit Sonnencappy? Irgendwie sich auf Eventualitäten vorbereiten und dann irgendwo vielleicht auch wirklich mit Freude laufen und sagen, okay, hey, ich bin dankbar und das ist wieder eine Erfahrung und jetzt schauen wir mal, wie das heute wird.
Ja, würdest du sagen, es gibt bei dir im Training auch Einheiten, die am ehesten für dich so an das Gefühl vom Wettkampf rankommen, also die dich so ein bisschen dafür trainieren, auch dieses Gefühl, dieses körperliche Gefühl auszuhalten, dass es nicht so, also ist ja nicht angenehm, wenn man im Wettkampf dann besonders auf den letzten Kilometern ist und man einfach nochmal so richtig sich festbeißen muss und durchziehen muss. Gibt es da Einheiten, die dich darauf so ein bisschen vorbereiten?
Also wir haben natürlich schon irgendwo als so Schlüsseleinheiten, vor denen ich irgendwie wahnsinnig Respekt habe. Mhm. Da ist dann zumindest das im Vorfeld, ne, dieses so ein bisschen mal nervös sein und denken, oh, heute ist wichtig. Da ist so der mentale Aspekt vielleicht ein bisschen abgebildet. Also ich glaube, ich schaffe das wahrscheinlich am ehesten dann, wenn ich auch mit anderen laufe. Also ich glaube, alleine ist schwierig, das zu simulieren. Was ich natürlich gern mache, sind dann auch irgendwelche Testwettkämpfe vorher. Ne? Also dass ich mir irgendwie regional, also ohne Großaufwand, einen Lauf aussuche und dann mit Startnummer auf der Brust, das ist einfach was anderes. Da läuft man auch direkt irgendwie einen Ticken schneller los, dass man es vielleicht so ein bisschen simuliert.
Stimmt.
Aber sonst ist auch einfach, ne, die Erfahrung kommt halt über die Wettkämpfe, die man auch macht.
Ja, man wird auch entspannter, je mehr man hatte
im Lauf. Ja, also früher war ich, oh Gott, bei jedem Volkslauf war ich so nervös vorher und habe auch dann, ich komme ja von der Mittelstrecke, da habe ich immer 4 Stunden vorm Rennen, habe ich das letzte Mal was gegessen, so damit es schön verdaut ist. Das habe ich beibehalten bei 10 Kilometer Läufen und bin dann da ist um 6 Uhr morgens wegen irgendeinem Volkslauf als Jugendliche und mittlerweile, ne, dann ist es halt doch mehr Training. Dann, also ich hätte A schon wieder voll Hunger, wenn ich 4 Stunden vorm Rennen das letzte Mal esse. Ja, ist ganz anders, logisch. Ja. Aber wenn du halt auch schon mal gelaufen bist und es ging halt um irgendwelche krassen Normen und so, dann ist halt mittlerweile der Volkslauf. Ja, ja, ist ja aber auch okay, dass dann man wächst mit seinen Aufgaben. So, auch das ist okay, ne? Wenn es mein erstes Rennen ist, natürlich bin ich nervös, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was da auf mich zukommt.
Klar, ja. Ja, und wenn man sich auch nochmal, wir haben kurz drüber gesprochen, die Leute anguckt, die vielleicht nicht so viel Energie durch den Alltag haben, ne? Also die dieses halt als Doppelbelastung auch das ganze Thema haben. Jetzt vielleicht gar nicht unbedingt Leute, die auch Eltern sind, aber auch so schon, die einfach die Doppelbelastung Sport, aber ambitionierten Sport und halt Beruf haben. Vielleicht kennst du das ja auch noch aus der Zeit, als du zum Beispiel Frischmutter geworden bist. Hattest du da manchmal auch so keine Energie, musstest dich aber dann zum Training durchringen oder war da einfach immer irgendwie Energie auch da, weil du ja auch die Glückshormone und so hattest? Also kannst du dich da noch zurückerinnern?
Na, ich würde mich vielleicht eher an die Studienzeit erinnern.
Ja.
Das waren wirklich lange Tage, weil im Bachelor warst dann Biochemie, ne? Du bist nachmittags, stehst du halt 5 Stunden im Labor, vormittags sind die Vorlesungen, musst noch irgendwelche Übungsblätter machen. Das war schon echt eine wahnsinnig harte Zeit. Dadurch, dass ich irgendwie so durch den Tag gehetzt bin, habe ich mich gar nicht groß gefragt, ob ich jetzt trainieren will oder nicht. Weißt, es war eher so Blick auf die Uhr und hingehetzt und irgendwie in der Gruppe das dann gemacht und dann abends wahnsinnig kaputt gewesen, aber auch nicht mehr gut eingeschlafen, weil das Stresslevel halt so weit oben war und das dann irgendwie 2 Monate gut geschafft und dann aber halt gecrashed. Ne? Dann meist, wenn dann die Semesterferien kamen, da, ich würde es gar nicht Übertraining nennen, weil das war ja nicht allein der Faktor, ne? Es war einfach alles zu viel und dann ist es halt gekippt. Also es war dann einfach eine Frage der Zeit. Und jetzt würde ich mir schon sagen, okay, Fabian, weiß, wann die Zeiten sind, wo du halt vielleicht im Training mehr machen kann und sei dir auch bewusst, wann aber auch Zeiten sind, wo halt der Fokus dann vielleicht eben Studium, Prüfungen sind und wo man halt dann vielleicht 6 Wochen lang weniger trainiert und dann aber halt besser durchkommt und in dem Moment, wo man halt dann irgendwie ein paar Prüfungen weniger hat oder es im Job nicht mehr so stressig ist, man dann gezielt auch einfach die Energie hat, auch deutlich mehr zu machen und sich dann mal überraschen lässt, wie man dann schnell auch doch Form aufbaut. Ne? Also wenn man immer dran bleibt. Also auch das habe ich, glaube ich, vielleicht auch noch ein gutes Learning. Ne? Man denkt ja immer, oh Gott, ich laufe 2 Wochen nicht und ich habe alles verlernt und das ist Katastrophe. Das bin ich bei jeder Verletzungsphase wieder fasziniert, wie schnell ich wieder zurückkomme auf meine Levels. Also der Körper vergisst, zumindest wenn man es halt lange auch gemacht, der vergisst so schnell nicht, wenn man sich auch ein bisschen fit hält. Ne? Also man kann mit echt dann weniger Training kann man schon ein Niveau lange, lange auch halten. Also sich da vielleicht dann auch einfach bewusst machen, wann die Zeit ist, um eben wirklich intensiv noch was zu machen und wo die Zeit ist, wo vielleicht dann doch weniger mehr ist am Ende.
Ja. Ja, das finde ich ist auch wirklich ein richtig wichtiges Learning. Also irgendwie das Zeitmanagement da ein bisschen, bisschen runterzufahren, weil man die Gewissheit hat, der Körper wird schon da wieder hinkommen, wo er vorher war. Da bin ich auch jedes Mal wieder überrascht. Also ich als Hobbysportler hatte halt auch schon Verletzungen und dachte auch, das wird so lange dauern, bis ich irgendwie wieder ein ähnliches Level erreiche. Aber also Eile mit Weile, am Ende ist man schon wieder meistens, also natürlich, man hat irgendwie einen krassen Bruch, der nicht verheilt oder so. Klar, kann sich dann der Körper auch ändern. Aber wenn es jetzt was ist, was verheilt, man ist überrascht, dass man am Ende doch wieder so viel Leistung aus sich rausholen kann. Vielleicht sogar noch mehr. Ich meine, deine Comebacks zeigen es zum Teil ja auch, wie krass man dann doch irgendwie auch aufholen kann durch vielleicht mal einen Rückschlag, weil man einfach lernt, anders zu trainieren, vielleicht auch smarter zu trainieren. So ein bisschen, ne, train smart, not hard, war ja heute auch so ein bisschen das Fazit, finde ich, dass es nicht immer hart sein muss.
Absolut. Und gerade wenn man auch eine lange Verletzungsphase hat, dann braucht der Körper halt auch Kapazitäten, um noch zu heilen. Also klar, kann ich, jetzt sind wir wieder bei dem, kann ich in der Verletzungsphase mich auch alternativ komplett abschießen, kann ich machen. Aber der Körper soll ja auch noch heilen. Ne? Und gerade die, die halt dann irgendwie damit kämpfen, dass eine Verletzung einfach nicht verheilt, vielleicht müssen die dann wirklich, so hart das ist, einfach mal deutlich, deutlich reduzierter trainieren, vielleicht auch noch mal mehr medizinische Check-ups machen, ne? Und gucken, also das wäre vielleicht auch so ein Learning, wenn du halt so krass eh am Limit bist, wenn dann was kommt, also ich habe es vor allem bei Erkältungen halt immer gemerkt, die hauen dich halt um, dann bist halt 2 Wochen raus. Während wenn du halt irgendwo smart trainierst, ja, und halt nicht immer an dieser krassen Grenze bist, ich sage nicht, dass ich das nicht gar nicht mehr habe, ne, es kommt vereinzelt schon auch mal Wochen, gerade gegen Ende von einem Trainingslager, wo ich auch denke, boah, also freue ich mich jetzt auf meine Erholungswoche, so die ist jetzt dringend angebracht. Aber halt nur ganz vereinzelt. Und wenn du dann halt eine Erkältung kriegst und auch so smart bist, das direkt zu erkennen und zu sagen, heute ist nicht, dann ist das halt nach 2 Tagen gegessen. So, dann am Renntag selber denkst du gar nicht mehr drüber nach, dass du diese Erkältung hattest. So, ne? Weil klar, in dem Moment denkst du, kriegst du ein bisschen Panik, so Gott, aber Gefühle kontrollieren, so schwer es fällt, sagen, nee, ist jetzt halt. Also ich habe das früher dann immer gern wegignoriert. Ja, das ist so ein bisschen als geil, das ist nichts, das ist nichts. Kann ich noch trainieren, weil ich es mir gar nicht eingestehen wollte, dass vielleicht ja doch was kommt. Ja, und dann habe ich halt ewig mit rumgemacht.
So. Ja, voll so, also total schön irgendwie zu sehen, wie so dein auch mentaler Werdegang dahingehend war. Wir haben ja heute ganz viele Einblicke darin bekommen, wie du irgendwie durch Reflexion dein Training auch optimieren konntest und Anfängerfehler, eher so junge Fehler vielleicht, die aber heutzutage auch manche Leute machen, auch später in der Karriere, dass du die so ausmerzen konntest, indem du einfach weiser geworden bist und so ein bisschen mehr in dir ruhst. Ich finde, man merkt halt mega, du guckst so ruhig auf dein Training und ich finde, das ist was voll Schönes, auch so Inspirierendes, was man sich auch als Hobbyläuferin mit mitnehmen kann. Da irgendwie so ein bisschen entspannter an die Sachen ranzugehen, ein bisschen smarter und nicht unbedingt härter, und dann wird das schon. Also dann kann man da auch vielleicht neue Leistungen aus sich rausholen, die man vorher nicht abrufen konnte. Das zeigt, finde ich, dein Beispiel so schön.
Nee, und es halt vielleicht auch einfach nicht persönlich nehmen. So, wenn man mal scheitert, dann nicht denken, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht und ich kann nichts, so, sondern ja, einfach, hey, es gehört halt einfach leider auch dazu, ne? Also ja, Verletzungen gehören zum Leistungssport dazu. Also jeder, der irgendwie ambitioniert trainiert, der wird auch mal eine Verletzung haben. So, das ja, ist eine Illusion, dass man da verletzungsfrei durchkommt. Ja, manche haben da mehr Glück als andere, aber es gehört halt einfach dazu. Die Erkältung gehört dazu. Und die ja, Frage ist halt, wie man damit umgeht. Und auch Scheitern gehört dazu, ne? Lasse ich mich halt davon definieren oder nicht? Ja. Mit meiner Tochter spiele ich ganz viel Uno. Die kann natürlich mit 3,5 auch nicht gut verlieren. Dann sage ich immer, du mal, gewinnt man mal, verliert mal. Soll man nochmal spielen? Also gleich so, komm, pft, ja, wir spielen nochmal.
Ja.
Und was,
ja,
glaube ich, irgendwie auch irgendwie einfach sinnbildlich dafür steckt, wie ich mich entwickelt habe. Also so bei Alternativtraining oder auf dem Laufband höre ich immer Musik. Und früher war das halt immer Rockmusik, volle Lautstärke, schnelle Beats, also so richtig so, dass ich so voll im Fokus und
Aggression.
Und mittlerweile habe ich als auch die gute Laune Playlist an und habe halt so Musik, die einen eigentlich nicht so sonderlich pusht, ne, aber einfach so, ja, gute Laune. Und früher ging halt immer nur mit hartem Rock und voll verbissen und ich.
Spannend, ja. Ja, da bist du wirklich einfach so, ja, entspannter und weiser geworden. Da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Ja, hast du vielleicht noch irgendwelche Worte, die du an vielleicht frische Läuferinnen, Mütter in unserer Community richten möchtest? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wie sie die Doppelbelastung zwischen Sport und Elternschaft irgendwie besser wuppen?
Ich glaube, das Wichtigste, vergleicht euch nicht mit anderen, weil ne? Jede Schwangerschaft ist anders, jeder Return to Sports nach Geburt ist anders, manche sind wahnsinnig schnell wieder am Laufen. Das ist krass, wie machen die das?
Ja.
Und dann ist man schnell frustriert, geht euren Weg. Ne? Also auch da, ihr könnt im Kopf euch da keinen Zeitplan vorgeben. So, ihr müsst auf den Körper hören, der sagt euch eigentlich, wann ihr was wieder machen könnt. Und gebt euch auch die Zeit, euch da in dieser neuen Lebenssituation zu arrangieren. Es ist natürlich echt erstmal anders und letztendlich ist es viel Management, dass man einfach die Zeit dann hat für seinen Sport.
Ja.
Ich glaube, jede Sportlerin genießt es als Mama, wenn sie dann mal wieder diese Stunde am Tag für sich Zeit hat, wo sie eben nicht die Mama ist, sondern die Sportlerin, man hört auf seine eigenen, also man macht was für sich, man hört auf seinen Körper, trainiert. Also ich glaube, die meisten, wenn sie es dann, ne, die Zeit haben, genießen das wahrscheinlich ganz anders als bevor sie Mutter waren. Also da lasst euch einfach die Zeit, dass sich das alles irgendwie neu einsortiert und einpendeln kann, und fordert aber auch die Hilfe ein, die ihr dann braucht wahrscheinlich in der Betreuung vom Kind und so, dass ihr den Sport machen könnt, oder seid kreativ und macht halt Sport mit Kindern.
Stimmt, davon habe ich auch schon gehört, ja. Ja, da gibt es auf jeden Fall auch Wege, mit dem Kinderwagen zum Beispiel laufen gehen oder so, ist ja auch möglich.
Ja, genau, ja.
Da darf man dann vielleicht sich was abschauen von anderen Leuten. Aber ich finde es auch wichtig, sich nicht zu vergleichen, natürlich, bei dem Thema gerade. Das ist so individuell, wie du gesagt hast. Ja.
Ja, es sagt sich halt immer so leicht, nicht? Ja. Kann mich da ja auch nicht immer von frei machen. Klar, gefühlt die ihr Training posten, sind auch immer die total krassen Trainingseinheiten und Trainingswochen machen.
Ja. Ja, das ist auch im Hobbysport ganz toll so, dass man natürlich links und rechts guckt, was machen die anderen auf Social Media, was machen die Profis auf Social Media, ist ja auch immer nicht ganz smart, ne? Da sollte man immer differenzieren, aber ich glaube, das haben wir auch in dieser Folge ganz gut rausarbeiten können, dass natürlich nicht alles auf die Hobbyläuferin, den Hobbyläufer zutreffen kann, aber es gab trotzdem sehr viele positive Takeaways, die ich mir auch mit aus der Folge nehmen konnte. Deshalb, Fabienne, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Es war mir echt ein großes Vergnügen und waren sehr, sehr spannende, auch sehr persönliche Einblicke. Danke dafür.
Sehr gerne.
Wenn unsere HörerInnen dich jetzt auch weiterverfolgen wollen und schauen wollen, wie dein Laufjahr auch 2026 vielleicht läuft, wo können sie dich denn da verfolgen?
Ja, am besten auf Instagram, fabienne.königstein. Mhm. Da ja, gibt's Phasen, wo ich mehr poste, Phasen, wo ich weniger poste, aber es soll wieder eigentlich kontinuierlich mehr sein.
Ja, dann bleibt mir dir nur ein wunderbares Laufjahr zu wünschen. Ganz viel Erfolg auf jeden Fall beim auch Hannover Marathon. Danke, dass du hier warst. Ich verlinke deinen Instagram-Account auf jeden Fall. Dann können unsere Zuhörerinnen da auch ja, sich mal reinklicken und ein bisschen ja, up-to-date bleiben, was so bei dir in nächster Zeit ansteht. Also ja, danke schön, dass du hier warst und danke euch da draußen fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Teilt die Folge gern, wenn es euch gefallen hat oder schreibt es uns bei Spotify oder ja, auf Instagram unter achilles.running. Und damit tschüss, bis nächste Woche und keep on running.